Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Nach dem Wahlsieg der finnischen Populisten. Die EU-feindliche Partei will am Euro-Rettungsplan rütteln. Zu wenig Fortschritte beim Klimaschutz. Die Schweiz stößt zwar weniger CO2 aus, aber verfehlt die gesteckten Ziele. Dann, das AKW in Fukushima wird auch im besten Fall noch ein halbes Jahr lang strahlen. Das Problem ist vor allem das radioaktive Kühlwasser. Und wir müssen radikal Energie sparen, sagt der Schweizer Wissenschaftsjournalist Marcel Henki und spricht über sein neues Buch im Tagesgespräch um 1. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst jetzt zu Christoph Schuder, der Nachrichtenüberblick.
In Finnland stellt die Partei mit dem Namen Wahre Finnen erste Forderungen. Dies nach dem klaren Erfolg bei den Parlamentswahlen vom Wochenende. Der Chef der EU-kritischen Partei verlangte in Helsinki, dass über den EU-Stabilitätspakt neu verhandelt werde. Finnland sei bisher zu weich gewesen gegenüber Europa. Die Pläne, wie Portugal, Griechenland und Irland geholfen werden sollte, müssten geändert werden. Die Partei Wahre Finnen hat bei den Parlamentswahlen fast fünfmal so viele Stimmen erhalten wie 2007. Sie wird damit drittstärkste Kraft im Parlament. Bei der Reduktion der Treibhausgase kommt die Schweiz nur langsam voran. Zwar wurde im Jahr 2009 der Ausstoß von Treibhausgasen um 1,5 Millionen Tonnen verringert, ein Teil davon ging aber auf die schlechte Wirtschaftslage und auf das milde Wetter zurück. Das schreibt das Bundesamt für Umwelt im neuesten Klimabericht. Der Rückgang von 1,5 Millionen Tonnen entspreche einer Reduktion von gut 2,5%. Dies sei zu wenig, um die Ziele aus dem Kyoto-Protokoll zu erreichen. Vergleicht man die Werte der letzten 20 Jahre, dann fällt auf, dass die privaten Haushalte, die Industrie und auch die Landwirtschaft den Ausstoß von Treibhausgasen verringert haben. Beim Verkehr ist der Ausstoß weiter gestiegen. Die Wettbewerbskommission WEKO hat im vergangenen Jahr zahlreiche Verfahren durchgeführt, um so den freien Markt zu unterstützen. Dabei seien etwa Preisabsprachen im Baugewerbe, bei Finanzdienstleistungen oder im Gesundheitswesen gerügt worden, hieß es an der heutigen Jahresmedienkonferenz der WEKO. Eines der aktuellen Themen seien die Glasfasernetze, die die Swisscom derzeit mit verschiedenen Energieunternehmen plane. Hier müsse darauf geachtet werden, dass der versprochene Wettbewerb für die Kunden auch tatsächlich zum Tragen komme, so die WEKO. Die Swisscom plant zurzeit den Bau solcher Glasfasernetze für 7 Städte und Regionen, so etwa in Zürich, Genf, Bern und Basel. In Deutschland geht der Arbeitskampf der Lokomotivführer in eine neue Runde. Die Gewerkschaft GDL hat einen 60-stündigen Streik angekündigt bei insgesamt 21 privaten Bahnunternehmen. Der Ausstand soll heute um 14 Uhr beginnen und bis am Donnerstag um 2 Uhr in der Nacht dauern. Beim Konflikt geht es vor allem um höhere Löhne für die Lokführer auf dem Niveau der Deutschen Bahn. Diese ist vom Streik nicht betroffen, weil sich die Lokführergewerkschaft letzte Woche mit der Deutschen Bahn auf einen neuen Vertrag im Personen- und Güterverkehr einigte. Philips will keine Fernsehgeräte mehr produzieren. Der niederländische Elektronikkonzern hat bekannt gegeben, dass die Sparte für TV-Geräte aus dem Unternehmen ausgegliedert werde, weil sie seit längerem Verluste bringe. Unter dem Markennamen Philips soll es aber auch künftig Fernseher geben. Dazu werde man mit einem chinesischen Elektronikproduzenten ein gemeinsames neues Unternehmen gründen. An diesem wird Philips aber nur noch einen Minderheitsanteil besitzen und in 6 Jahren ist ein kompletter Ausstieg möglich. Philips selbst will sich vermehrt auf die Herstellung von medizinischen Geräten konzentrieren. Der Schweizer Logistikkonzern Kühne und Nagel hat im ersten Quartal dieses Jahres 154 Millionen Franken Gewinn gemacht. Das sind fast 18% mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz stieg im ersten Quartal gemäß Mitteilung des Konzerns ebenfalls, und zwar um fast 5% auf knapp 5 Milliarden Franken. Fast die Hälfte des Umsatzes entfällt auf die Seefracht. Gewachsen sei vor allem der Transport von und nach Lateinamerika und in den Nahen und Mittleren Osten. In Bagdad haben sich zwei Selbstmordattentäter vor der streng bewachten grünen Zone gleichzeitig in die Luft gesprengt und mindestens drei Menschen mit in den Tod gerissen. 15 weitere Personen wurden verletzt, wie ein Vertreter des Innenministeriums in der irakischen Hauptstadt mitteilte. Die grüne Zone ist ein schwer bewachtes Areal in der Mitte Bagdads, in dem Regierungsinstitutionen und einige westliche Botschaften untergebracht sind.
12.36 Uhr ist es gleich. Rechtsrutsch in Finnland. Bringt dieser Sieg der Populisten in diesem Euroland die Euro-Rettungspolitik durcheinander? Antworten darauf gleich hier im Rendezvous als nächstes. Außerdem der ungenügende Klimaschutz in der Schweiz. Braucht es jetzt radikalere Maßnahmen? Dann das Fukushima-Szenario. Die kaputten Atommeiler strahlen sicher noch monatelang. Was bedeutet das? Frauenfreundliches Tunesien. Für den Verfassungsrat soll die Hälfte der Kandidierenden weiblich sein. Und die trockene Schweiz. Bauern klagen, Behörden warnen. So geht es hier gleich weiter. Zuerst aber nochmal zu Christoph Studer.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.296 Punkten. Das entspricht einem Minus von 1,6%. Der Euro wird zu einem Franken 28,33 gehandelt, der Dollar zu 89,65 Rappen. Das Wetter. Heute scheint meist die Sonne. Am Nachmittag bilden sich über dem Jura, den Voralpen sowie im Süden einige Quellwolken. Die Temperatur steigt auf rund 20 Grad. Am Dienstag und Mittwoch geht es vorwiegend sonnig weiter, bei Höchsttemperaturen zwischen 20 und 23 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Das ist ein politisches Erdbeben. In Finnland, in dem Land, wo die Verschiebungen bis jetzt bei Wahlen eher in Promillen gemessen wurden und sich die größten Parteien beim Regieren freundschaftlich die Arbeit teilten, dort stürmt eine rechtspopulistische Partei an die Spitze. Die wahren Finnen heißt der neue Machtfaktor in der finnischen Politik. Und er wird stark von einem Mann gelenkt, dem Parteigründer Timo Soini. Der Bericht von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Als wahre Gewinner der finnischen Parlamentswahlen hatten die wahren Finnen in der vergangenen Nacht viel zu feiern. Vor allem feierten sie den Gründer und Vorsitzenden der erst vor 15 Jahren gegründeten Gruppierung am rechten politischen Rand, Timo Soini. Soini sieht so aus, wie sich viele Finninnen und Finnen ihre führenden Politiker eigentlich vorstellen. Gross, wuchtig, nicht unbedingt eloquent und schon gar nicht elegant. Dafür volksverbunden und sympathisch. Genau so gibt sich der 48 Jahre alte Vater von zwei Teenagern. Ohne Fleiß kein Preis, heißt der Wahlspruch des Fußball- und Bratwurstfans Soini. Er setzt sich nach eigenen Worten für die guten alten Werte der Finnen ein und hält ebenso wenig von Ausländern wie von der Europäischen Union. Dabei macht er als Abgeordneter im EU-Parlament seit zwei Jahren auch in Brüssel Politik. Diese Europäische Union ist wie die Sowjetunion, nichts für rechtschaffene Leute und nichts für Demokraten, polterte Soini unlängst dort und sprach dabei jenen Finninnen und Finnen aus dem Herzen, die dem EU-positiven Kurs der bisherigen Regierung nichts abgewinnen konnten. Und nicht einsehen können, wieso sie für die Misswirtschaft in anderen EU-Staaten wie Griechenland, Portugal oder Irland aufzukommen haben. Ein guter Fünftel der Stimmenden verschaffte Soini und seiner Partei deshalb bei den gestrigen Wahlen einen eindrücklichen Sieg. Timo Soini, der einst sein Politologiestudium an der Universität Helsinki mit einer Arbeit zum Thema Populismus abschloss, holte mehr Stimmen als jeder andere Kandidat. Seine Partei konnte die Sitzzahl im finnischen Parlament versechsfachen. Damit wird sie zum Machtfaktor, Gegenüber der britischen BBC versicherte Wahlsieger Soini deshalb umgehend, dass er kein Extremist sei und Europa sich keine Sorgen machen müsse.
We are not extremists, so you can sleep safely.
Nach dem großen Sieg steht nun Soini vor einem Dilemma. Die eigenen Anhänger und auch viele unerfahrene Mitglieder in seiner künftigen Fraktion wollen nun das radikale Parteiprogramm in konkrete Politik umsetzen. Die durch Soini angestrebte Regierungsteilnahme lässt sich aber nur durch weitgehende Kompromisse erreichen. Deshalb machte der wahre Oberfinne Soini schon in der Wahlnacht klar, dass es ohne Realismus und Kooperationsbereitschaft nicht gehen werde.
Realistische ihmisiä, me tiedämme, kun niitä tehdään.
Timo Soini, der Kopf der wahren Finnen, der Gewinnerpartei bei den Wahlen in Finnland von gestern, im Bericht von unserem Nordeuropa-Korrespondenten Bruno Kaufmann. Und Bruno Kaufmann ist mir jetzt auch zugeschaltet. Bruno Kaufmann, wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Rechtspopulisten, die wahren Finnen, in die finnische Regierung, in die neue finnische Regierung eingebunden werden?
Ich würde sagen, sehr wahrscheinlich, weil Finnland kennt eigene ungeschriebene Regeln der Regierungsbildung. Dazu gehört, dass vor einer Wahl keine Koalitionsversprechen gegeben werden und nach einer Wahl dann der Chef der Partei mit den meisten Sitzen, das ist jetzt erstmals die konservative Partei, mit der Regierungsbildung beauftragt wird. Der schaut sich dann um und schaut vor allem bei den nächstplatzierten Parteien, in diesem Fall jetzt die Sozialdemokraten und eben die wahren Finnen, und er lädt sie ein zu Gesprächen. Und es wird erwartet, dass diese drei Parteien dann die Regierung bilden werden und dass diese Regierung bis Ende Mai stehen wird.
Und die wahren Finnen, die sind ja EU-kritisch, um nicht zu sagen EU-feindlich und vor allem auch gegen den Euro. Könnte eine finnische Regierung mit dieser Partei nicht den ganzen Euro-Rettungsmechanismus gefährden?
Das ist durchaus möglich und Timo Soini hat ja heute Morgen schon in diese Richtung hin agitiert. Es ist auch so, dass eigentlich die ganze Krise um Portugal jetzt zuletzt mit dem Schutzschirmbegehren, die hat den Wahlkampf zugunsten der wahren Finnen beeinflusst, weil für viele Finnen da wirklich eigentlich die Solidargemeinschaft eben aufhört. Hinzu kommt, dass auch in Finnland nicht wie in anderen Euro-Ländern, dass die Regierung, sondern das Parlament das letzte Wort hat, und nach der Wahl von gestern ist jetzt eigentlich eine euroskeptische Mehrheit in diesem Parlament da. Und weil ein EU-Rettungsschirm nur in Kraft treten kann, wenn alle Euro-Staaten zustimmen, muss man sagen, dass nach dem gestrigen Votum das sicher schwieriger werden wird.
Danke für diese Informationen. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann war das. In der Schweiz wurden im Jahr 2009 zwar weniger Treibhausgase ausgestoßen, das zeigt die neueste Erhebung des Bundesamts für Umwelt, trotzdem ist alles andere als sicher, dass die Klimaziele des sogenannten Kyoto-Protokolls bis ins Jahr 2012 erreicht werden. Denn immer noch sind die Treibhausemissionen in der Schweiz zu hoch und massive Reduktionen in den nächsten anderthalb Jahren, die sind kaum mehr möglich. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Die Zahlen sagen es klipp und klar. Die Schweiz hat beim CO2-Ausstoß Fortschritte gemacht. 1,5 Millionen Tonnen weniger Treibhausgase wurden im Jahr 2009 ausgestoßen als im Jahr zuvor. Dennoch, daraus eine Tendenz abzulesen, wäre falsch. Denn für das letzte Jahr, das noch nicht ausgewertet ist, dürfte die Bilanz schon wieder schlechter aussehen. Paul Villiger, Chef Sektion Klimaberichterstattung im Bundesamt für Umwelt BAFU.
Ich gehe davon aus, dass im Jahr 2010 wegen der doch tieferen Temperaturen mehr Heizung und so weiter und auch wegen des starken Wirtschaftswachstums wir nicht mehr einen so starken Rückgang haben werden, sodass die Kyoto-Zielerreichung wir nach wie vor eigentlich als gefährdet einstufen.
Das Kyoto-Ziel schreibt vor, dass bis im Jahr 2012, also schon bis nächstes Jahr, die Treibhausgase um durchschnittlich 8% reduziert werden müssten. Wie aber dieses Ziel noch erreichen? Das sei schwierig, sagt Paul Villiger vom BAFU, und nicht nur in den Händen der Politik.
Die deutlichste Beeinflussung hat übrigens eigentlich das Wetter, oder? Wenn es natürlich jetzt 3 milde Jahre geben würde, dann würden wir sehr viel weniger heizen und das hätte einen großen Einfluss. Aber mit Maßnahmen kurzfristig die Emissionen zu beeinflussen, massiv zu beeinflussen, ist schwierig.
Der Bundesrat wird entscheiden, wie diese Ziellücke geschlossen werden soll. Er führt demnächst eine Aussprache über die Kyoto-Ziele durch, wie er in der Frühjahrssession angekündigt hat. Wenn das Ziel verfehlt wird, und danach sieht es aus, sieht Paul Villiger vom BAFU folgenden Weg.
Das Kyoto-Protokoll sieht grundsätzlich die Möglichkeit vor, dass ein Land, wenn es das Ziel nicht erreicht, nach der Schlussabrechnung etwa im Jahr 2014 noch ausländische Emissionszertifikate kaufen kann.
Ob der Bundesrat sich dafür entscheiden wird, sei allerdings offen. Der Kauf von ausländischen Zertifikaten ist eine Möglichkeit. Es gäbe aber noch andere, um dem Kyoto-Ziel näher zu kommen, findet der Baselbieter SP-Nationalrat und Umweltspezialist Erik Nussbaumer. Stichwort Verkehr.
Beim Verkehr müssten wir endlich den Mut haben, die heilige Kuh Verkehr anzugehen. Wir wehren uns politisch in der Mehrheit immer wieder gegen Lenkungsabgaben bei Treibstoffen, das muss eingeführt werden und selbstverständlich ist es zwingend, dass Effizienzvorschriften für die Fahrzeuge nun eingeführt werden. Das hat ja das Parlament bereits beschlossen.
Und was das Parlament in der letzten Session beschlossen habe, nämlich eine CO2-Abgabe auf Treibstoffen und strengere Grenzwerte bei Autos, das genüge vorerst auch, findet hingegen Tisieni von der SVP.
Ich bin sogar sicher, dass wir die Maßnahmen, die wir getroffen haben, als die zurzeit ausreichen. Wir haben großen Widerstand, haben wir erfahren, aber das muss jetzt, das, was wir beschlossen haben, muss umgesetzt werden und ich glaube, das ist der erste Schritt.
Allerdings heißt es beim Bundesamt für Umwelt, neue Abgaben und Grenzwerte könnten frühestens im letzten Jahr der Kyoto-Periode eingeführt werden, nämlich nächstes Jahr, und würden damit für das eigentliche Kyoto-Ziel kaum mehr Wirkung zeigen.
Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Es ist 13 vor 1. Wie soll Japan die Atomkatastrophe in Fukushima bewältigen? Seit gestern gibt es dazu einen ersten, einigermaßen konkreten Plan, veröffentlicht von TEPCO, der Betreiberin der kaputten Atommeiler. Kernsatz darin, die Atomkrise dauere noch mindestens ein halbes Jahr. Bis dann sollen die Brennstäbe so weit abgekühlt worden sein, dass keine Gefahr mehr droht. Ich habe mit Patrick Tschudin von unserer Wissenschaftsredaktion über dieses Szenario gesprochen und ihn als erstes gefragt, bedeutet das, dass in Fukushima sicher noch monatelang Radioaktivität austritt?
Offensichtlich ja. Per Dampf, über Rauch und über Sickerwasser. TEPCO pumpt ja weiterhin täglich tausende Liter Wasser in die Reaktorgebäude hinein, um die außer Kontrolle geratenen Reaktoren irgendwie zu kühlen. Dabei wird vorher sauberes Trinkwasser immer neu verseucht. Und danach, wenn es vielleicht ein paar Mal im Kreis rum reingepumpt, abgesaugt und wieder reingepumpt wurde, ist dieses Kühlwasser so stark verseucht, dass es aufwendig behandelt werden muss. Das heißt, die Menge radioaktiv verseuchtes Wasser nimmt weiterhin täglich zu und das noch auf Monate hinaus. TEPCO sagt, sie brauche 3 Monate, um die Strahlenlecks zu schließen. Dafür wünsche ich ihr viel Glück, aber mehr als ein vages Versprechen ist das im Moment nicht. Und bis dahin kann die Situation weiterhin jederzeit eskalieren. TEPCO sagt auch, es dauere 6 bis 9 Monate, um die Reaktorkerne unter die kritischen 100 Grad abzukühlen. Ich verfolge die Temperaturen dieser Reaktordruckgefäße seit Ende März, seit die Daten publiziert werden, und die Kurven zeigen tatsächlich leicht und flach nach unten. Aber bei Reaktor 1 zum Beispiel wurden gestern noch 175 Grad gemessen, bei Reaktor 2 142 Grad und erst Reaktor 3 ist jetzt schon seit einigen Tagen einigermaßen stabil bei um die 90 Grad.
Macht denn der Plan genaue Angaben, wie lange und vor allem auch wie viel Radioaktivität dann insgesamt noch austritt, wenn nichts mehr dazwischen kommt?
Auch das ist ein bisschen schwierig abzuschätzen. Der Plan sagt darüber nichts Genaues aus. Was man sagen kann, ist, die Reaktoren 1 und 3 produzieren weiterhin vor allem verseuchtes Kühlwasser, wie beschrieben. Das Hauptproblem scheint im Moment Reaktor 2 zu sein. Bei Reaktor 2 ist die innerste Schutzhülle, das sogenannte Reaktordruckgefäß, offenbar beschädigt. Und daraus tritt darum auch die stärkste und gefährlichste Strahlung aus. Um dieses Leck in Reaktor 2 mit Beton zu schließen, brauche sie noch 3 Monate, sagt TEPCO heute. Hoffen wir, dass diese Schätzung stimmt. Und erst dann kann TEPCO diesen Katastrophenreaktor Nummer 2 in ähnlicher Weise kühlen und halbwegs unter Kontrolle bringen wie die Reaktoren 1 und 3.
Was kann denn diese Strahlung insgesamt noch anrichten, die noch austreten wird, mindestens? Wie schlimm wird das Ausmaß am Schluss sein?
Präzise Angaben darüber sind natürlich schwierig, aber man kann ungefähr abschätzen, was das für Folgen haben wird. Im näheren Umkreis der Anlage wird man sicher noch auf Jahrzehnte hinaus Radioaktivität aus dem AKW feststellen, im Boden, ebenso am Meeresboden direkt vor dem AKW. Und das unterschiedlich stark radioaktiv verseuchte Material wie Kühlwasser oder Trümmer der AKWs, dieses Material wird bis in ein paar Jahren vermutlich Zehntausende von Fässern füllen und niemand weiß, wohin damit.
Aber kann man denn sagen, unterdessen hat TEPCO die Reaktoren einigermaßen unter Kontrolle, braucht aber einfach noch einige Zeit, um die Gefahr komplett zu bannen?
Schauen Sie sich die aktuellen Bilder aus Fukushima an. Ein rauchendes und dampfendes Trümmerfeld, auf dem völlig überforderte, überlastete und nicht zuletzt unterbezahlte Rettungskräfte unter unsäglichen Bedingungen weiterhin das Schlimmste zu verhindern suchen. Unter Kontrolle sieht es in meinen Augen anders aus. Unter Kontrolle hieße, die Reaktorkerne sind kälter als 100 Grad und brauchen keine ständige Zufuhr von neuem Kühlwasser. Und die geplante riesige Hallenkonstruktion über dem gesamten Komplex, diese steht und verhindert, dass weiter Radioaktivität in die Umwelt gelangt. Das hieße eventuell einigermaßen unter Kontrolle. Aber davon sind wir sogar laut TEPCO noch 6 bis 9 Monate entfernt. Und bis dahin kann, ich sage es ja ungern, noch sehr viel schiefgehen.
Informationen von Patrick Tschudin von unserer Wissenschaftsredaktion. Seit Fukushima wird die Frage überall diskutiert, woher soll unsere Energie denn kommen? Der Wissenschaftsjournalist Marcel Henke geht weiter und fragt, wie können wir den Energieverbrauch massiv senken? Marcel Henke ist Gast im Tagesgespräch hier in 10 Minuten. Drei Monate nach der sogenannten Jasmin-Revolution macht Tunesien ernst mit der Demokratisierung. Die Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung Ende Juli ist für arabische Verhältnisse sogar revolutionär. Die Parteien müssen nämlich gleich viele Frauen auf die Listen setzen wie Männer. Damit knüpft Tunesien an eine Tradition an. Das Land spielte bei der weiblichen Emanzipation schon früher eine Pionierrolle in der arabischen Welt. Alexander Gschwind berichtet.
Bereits mit einem seiner ersten Erlasse nach der Unabhängigkeit hatte Tunesiens Staatsgründer Habib Bourguiba 1957 Geschichte geschrieben. Verhalf er doch mit dem sogenannten Personenstatut den tunesischen Frauen zu einem Grundrechtskatalog, wie es ihn in der ganzen arabischen Welt bis heute nicht gibt. Neben uneingeschränktem Stimm- und Wahlrecht gehören dazu der gleichberechtigte Zugang zu allen Bildungsstufen, freie Berufswahl, Verbot der Polygamie und Laizismus. Familiengerichte, Prinzipien, die sich nicht in leeren Versprechungen erschöpften, sondern vom Staat bis in die äußersten Ecken des Landes konsequent durchgesetzt wurden, selbst unter der ansonsten so menschenverachtenden Diktatur des Generals Ben Ali und gegen den immer wieder hartnäckigen Widerstand konservativer Islamisten. Fast 70 Jahre später gilt die weibliche Gleichstellung in Tunesien jedenfalls als Errungenschaft, die keine politische Kraft mehr offen in Frage zu stellen wagt. Dies zeigte sich auch letzte Woche, als der Hohe Rat zur Umsetzung der Ziele der Jasmin-Revolution das Dekret über die Wahl einer verfassunggebenden Versammlung am 24. Juli verabschiedete. Darin wird neben dem Proporz zugunsten kleiner Parteien nicht nur breite politische Vielfalt angestrebt, sondern auch strikte Geschlechterparität bei der Zusammenstellung der Wahllisten vorgeschrieben. Das heißt, dass sich auf den Wahlzettel weibliche und männliche Kandidaturen gleichmäßig abwechseln müssen. Damit soll nicht bloß die Wahlbeteiligung der Frauen gefördert werden, sondern auch deren aktives Engagement in der Politik. Zwar ist damit noch lange nicht sichergestellt, dass dann auch tatsächlich gleich viele Frauen wie Männer in der Verfassungsversammlung sitzen, aber das Signal ist doch eindeutig. Umso mehr, als auch die erzkonservative Islamistenpartei Ennahda diesem Wahldekret zustimmte, obwohl sie sie ansonsten in ihrer politischen Praxis die Frauen wieder in ihre traditionellen Rollen zurückzudrängen versucht und im Gegensatz etwa zu ihren marokkanischen Gesinnungsfreunden auch keine weiblichen Aktivistinnen in der Öffentlichkeit auftreten lässt. Angesichts ihrer starken Verankerung in ländlichen Gebieten und in sozialen Unterschichten scheint sie darauf zu vertrauen, dass die Frauenpower auch in der tunesischen Gesellschaft auf absehbare Grenzen stößt.
Wann brauchten Sie zum letzten Mal einen Regenschirm? Es ist wohl ziemlich lange her, die Schweiz erlebt zurzeit nämlich eine außergewöhnliche Trockenheit. Die Pflanzen bräuchten dringend Wasser und schon haben die Behörden in verschiedenen Kantonen ein Feuerverbot erlassen. Die häufigste Frage darum zurzeit an die Meteorologen: Wann regnet es wieder? Die Antwort im Beitrag von Caroline Arm.
Eigentlich wunderschöne Aussichten.
Das Wetter bleibt mehrheitlich hochdruckbestimmt. Auf jeden Fall ist kein flächendeckender Niederschlag in Sicht, zumindest bis über Ostern. Es könnte sein, dass es so am Wochenende vereinzelt in den Bergen lokale Schauer gibt, aber fürs Mittelland ist vorhand kein Regen in Sicht.
Sagt Sabine Balmer von SF Meteo. Eigentlich ist es ein wunderbarer Frühling, auch für die Bauern, sagt Urs Schneider, Mediensprecher des Bauernverbandes. Die Bedingungen für die Aussaat waren hervorragend, aber
zum Beispiel die Zuckerrüben, aber auch Sommergetreide, Gemüse, die brauchten jetzt, um zu keimen, Wasser. Und daher wäre es sehr wichtig, dass es jetzt in den nächsten Tagen einmal regnet.
Nächste Tage, das heißt innerhalb einer Woche, maximal 10 Tagen, müsste es regnen. Sonst vertrocknen die Aussaaten. Weniger oder gar kein Ertrag wären die Folgen. Stillstand auch beim Gras. Ohne Wasser wächst es nicht. Gemüse wird zum Teil zwar bewässert, doch auch dies hat Grenzen, denn die Wasserstände in den Bächen und Flüssen sind sehr tief, da es auch im Winter wenig geregnet oder geschneit hat. Historisch tief sind die Wasserstände, so der Energiekonzern Alpiq. Das heißt, dass bei einzelnen Laufkraftwerken während des ganzen Betriebes die Flüsse noch nie so wenig Wasser führten. Dies habe Auswirkungen, sagt Jörg Eberhardt, Leiter der hydraulischen Produktion bei Alpiq.
Wir haben derzeit eine tiefe Stromproduktion in den Laufkraftwerken an der Aare oder auch am Rhein.
Auch bei den Speicherkraftwerken wird die Trockenheit, vor allem des vergangenen Winters, Auswirkungen haben, da nur wenig Schmelzwasser aus Schnee und den Gletschern in die Stauseen fließt. Alpiq rechnet nicht mit einem guten Jahr, auch wenn es durch den Sommer normal viel regnen sollte.
Bei durchschnittlichen Zuflüssen, wie wir sie erwarten können, müssen wir von einer unterdurchschnittlichen Stromproduktion ausgehen.
Die Trockenheit spüren aber nicht nur Stromproduzenten oder Bauern. Auch das Bundesamt für Umwelt macht sich Sorgen. Wegen der Waldbrandgefahr. In den Kantonen Graubünden, Tessin und Waadt gilt ein Feuerverbot in der Nähe von Wäldern. Die Kantone Bern, St. Gallen, Glarus, Wallis und Freiburg stufen die Waldbrandgefahr als groß bis sehr groß ein. Im Tessin sei das eine häufige Situation, sagt Michael Reinhardt von der Abteilung Wald beim BAFU. Aber
es ist nicht üblich, dass das die Feuersaison ist am Alpennordhang.
Heikel werde es, wenn die Bäume noch keine Blätter haben.
Dann kann die Sonne wirklich bis auf den Boden hineinscheinen und da trocknen die Gräser, das Laub, die Äste, die da am Boden liegen. Also der Waldboden wird dann sehr schnell trocken und da ist die Gefahr groß.
Das BAFU rät, auch mit Blick auf die Ostertage, Feuer im Freien nur mit großer Vorsicht zu entfachen oder ganz darauf zu verzichten.
Caroline Arn war das über die trockene Schweiz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.